NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. August 1914. Der Beginn des Ersten Weltkriegs.
Heute vor 100 Jahren ist Europa der Nabel der Welt. Deutsche Technik und Wissenschaft sind führend auf dem Globus. Das britische Imperium ist steinreich. Frankreichs Wirtschaft blüht, Russland hat gute Wachstumszahlen. Doch dieser Tag soll die Wende bringen. Deutschland erklärt Russland den Krieg.
Ja, ich habe das so erlebt, den Kriegsausbruch. Wir hörten den Vater die Treppe hinaufspringen. Es war ja Sommer, mein Vater mit Strohhut und Zivilkleidern natürlich, rief uns entgegen, es ist Krieg. Und wir sind dann nach Hause gegangen durch eine aufgewühlte Menschenmasse.
Kriegsbegeisterung macht sich breit, vor allem unter den Intellektuellen und in den Eliten. Endlich mal etwas anderes. Abenteuer und Nervenkitzel, große Opfer für das große Vaterland. Schuld tragen die anderen, das betont auch Kaiser Wilhelm II.
Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen!
Die jubelnden Mengen spielen natürlich in der Kriegspropaganda eine große Rolle,
sagt Historiker Christopher Clark, Autor des Bestsellers »Die Schlafwandler«, ein Buch über den Kriegsausbruch. Doch das tradierte Bild von der Kriegseuphorie trügt. Die Durchschnittseuropäer sind 1914 wohl weit weniger begeistert.
Bilder gibt es allerdings nicht von weinenden Frauen, von den tschechischen Müttern, die sich auf die Eisenbahnschienen gelegt haben, um zu verhindern, dass ihre Söhne zum Krieg abgeführt werden. Und auch nicht von der drückenden Stimmung in russischen Dörfern und in französischen Kleinorten auf dem Lande, wo man nicht mit Begeisterung auf die Nachricht des Krieges reagiert hat, sondern mit Bestürzung und Überraschung und Verzweiflung.
Oben am Fenster haben ihm nachgewinkt, der drehte sich immer wieder um und sind also in unendliches Weinen ausgebrochen, meine Mutter und ich. Das hat man mit aller Macht gespürt, dass da nun etwas ganz Entsetzliches in das Leben eingegriffen hat.
Diese Menschen hatten recht. Verzweiflung war angebracht. Die europäische Diplomatie versagt 1914 auf ganzer Linie. Der Bündnismechanismus greift. Erst erklärt Österreich Serbien den Krieg, dann Deutschland Russland. Binnen Tagen sind Frankreich und Großbritannien mit dabei. Jede Macht hat irgendwann irgendwie mit Krieg gerechnet, doch konkret vorbereitet hat ihn keine. Die deutsche Militärplanung ist halbherzig.
Mit dem Ergebnis, dass die Deutschen eigentlich 1914 etwas mehr als 50%, also nur mehr als die Hälfte der wehrpflichtigen Männer tatsächlich an den Waffen ausgebildet haben,
sagt Herfried Münkler, Autor des neuen Standardwerkes »Der große Krieg«. Munition hat das Kaiserreich nur für wenige Monate. Die Briten werden Deutschlands Häfen blockieren. Dann gibt es keinen Chile-Salpeter mehr, keinen Rohstoff für Granaten. Nur weil der Chemiker Fritz Haber gerade ein Verfahren entwickelt hat, um Stickstoff aus der Luft zu binden, können die Rüstungsfabriken des Reiches damit weiter Sprengstoff herstellen und für einen Weltkrieg rüsten. Ohne diese Erfindung wäre der Krieg für Deutschland schnell zu Ende gewesen.
Dann hätten sie keine Granaten mehr bauen können und dann hätten sie auch keine Materialschlachten schlagen können. Und dann wäre wahrscheinlich der Krieg im Dezember 1914 zu Ende gewesen.
So aber wird er zum Desaster für die Menschheit. In Rekordtempo stellt sich die deutsche Wirtschaft radikal auf Waffenproduktion um. Ein Krieg, der an sich selbst wächst. Mit welchem Ziel? Was wollen die Großmächte? Erstaunlich, wie unbestimmt und begrenzt zunächst die Kriegsziele sind. Großbritannien will eine Balance of Power. Auf dem Kontinent soll keine Macht zu stark werden, in diesem Fall Deutschland. Mehr nicht. Frankreich will Elsass-Lothringen zurück. Österreich den Serben im Grunde nur zeigen, wie stark es ist. Russland will seinen Zugang zum warmen Mittelmeer sichern, seinen Einfluss auf dem Balkan. Und das Deutsche Kaiserreich?
Das Unglück der Deutschen ist, sie wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Sie haben auch keine definierten Ziele. Und das hat wiederum die furchtbare Konsequenz, dass mit jedem militärischen Erfolg Annexionsforderung auf Annexionsforderung gehäuft wird und dann tatsächlich das in den Köpfen der Politiker und Militärs zustande kommt, was Fritz Fischer den Griff nach der Weltmacht bezeichnet hat, ein Griff, den man vor 1914 so gar nicht im Auge gehabt hat, sondern man wollte eben nur am großen globalen Spiel einen gewissen Anteil haben.
Dieser Krieg tötet wie keiner zuvor und er vergiftet die Sinne der Menschen. Der Hass wächst mit jeder Granate. Der erste Winter wird für die deutsche Seite kritisch. Zwei-Fronten-Krieg. Im Westen hat sich der Angriff festgefahren. Doch 1915 folgt das militärisch erfolgreichste Jahr. Serbien wird erobert, die französischen und britischen Angriffe im Westen bleiben in den Drahtverhauen stecken, Russland wankt.
Jeder Schuss ein Russ.
Jeder Stoß ein Franzos.
Die deutsche Seite hat eine Art Wunderwaffe, ihre schweren Haubitzen. Normale Kanonen schießen flach und können die Schützengräben des Feindes kaum zerstören. Haubitzen schießen in hohem Bogen. Die Granate kommt von oben, schlägt in den Gräben ein und zerstört sie komplett. Im folgenden Jahr, 1916, greift das Kaiserreich in Verdun an. Mit dabei ist Gustav Adolf von Halem mit seiner Kompanie.
Das waren arme Teufel, die jeden Tag dem Tod ins Auge sehen mussten. Ohne Dank und ohne die Begeisterung, die sie bei Beginn des Krieges gehabt hatten. Im Anblick dieser Opfer konnte man nicht mehr begeistert sein. Nur noch gehorsam. Und das war man.
Insgesamt sterben nach Schätzungen 700.000 Menschen im Kampf um eine kleine befestigte Stadt. Warum wird niemand daraus klug und sucht einen Verständigungsfrieden?
Weil alle Beteiligten ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt begriffen haben, dass bei diesen Verlusten sie nicht nach Hause kommen können und sagen, naja, wir haben uns ganz gut gehalten und wir sind ungefähr so, wie wir vorher waren. Wer das macht, der steht dann tatsächlich als der Verlierer da. Also man muss etwas einfahren.
Betont Buchautor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität. Die deutsche Seite verpasst im Laufe des Krieges mehrfach die Chance, mit einem blauen Auge davonzukommen. Hinzu kommt eine spezielle Arroganz. Die Arroganz der Militärs, die sich für unbesiegbar halten. Schritt für Schritt sichert die oberste Heeresleitung sich die Macht im Reich. Der Primat des Militärs über die Politik. Deutschlands Militärführung unter Ludendorff und Hindenburg legt sich ohne Not mit einem neuen Feind an, mit den Vereinigten Staaten.
Die verhängnisvollste Fehlentscheidung ist sicherlich die vom 9. Januar 1917, also der Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges. Man holt auf diese Weise die Amerikaner in den Krieg hinein.
Ein neues Feindbild. Deutschlands Großadmiral Alfred von Tirpitz stilisiert den Kampf der Europäer nun zu einem Kampf der Kontinente.
Der gewaltige Kampf ergeht in Wahrheit um die Freiheit des europäischen Kontinents und seiner Völker gegen die alles verschlingende Tyrannei des Angloamerikanismus. Deutschland, wach auf, seine Schicksalsstunde ist gekommen.
Deutschlands Schicksalsstunde kommt im November 1918. Die amerikanischen Truppen und britischen Panzer haben den letzten deutschen Angriff auf Paris gestoppt. Die deutsche Front ist kollabiert. 10 Millionen Soldaten sind in diesem Krieg gefallen und geschätzt 7 Millionen Zivilisten umgekommen. Ein Kontinent hat sich selbst zerstört.
Jeden Abend in das nasse Zelt kommt ein Offizier und erzählt, wer gefallen ist. Jeden hungrigen Abend, wenn wir frierend uns langlegen, sind Tote unter uns, die morgen sterben. Dem einen riss es den Kopf herunter, dort baumelt eine Hand, hier heult einer ohne Fuß, einen Hauptmann schmetterte es gerade in die Brust und der Regen rinnt unaufhörlich. Durch die Nacht hallen noch immer die Kanonen, Dörfern brennen fern rote Zungen. O du großer Gott, wie soll das endigen?
Die Waffen schweigen ab dem 11. November 1918, doch der Krieg in den Köpfen geht weiter. Der Ruf nach Rache. Raymond Poincaré, Frankreichs Staatspräsident, fordert einen harten Frieden. Die Boche, die Deutschen sind geschlagen, sie sollen bluten.
Quoi demain serait-il fait, s'il était possible qu'une paix boiteuse?
Wie sähe die Zukunft aus, wenn ein hinkender Frieden sich erschöpft auf den Trümmern unserer zerstörten Städte niederließe? Das erniedrigte Frankreich würde versinken in Mutlosigkeit und in Verachtung vor sich selbst.
Deutschland wird kleiner, das Reich verliert ein Siebtel seines Gebietes und ein Zehntel seiner Bevölkerung. Außerdem muss es abrüsten. Enorme Reparationen werden Deutschland aufgebürdet, immerhin bleibt es in seiner Substanz erhalten. Doch besonders schwer wiegt, dass die junge Republik die Alleinschuld am Krieg auf sich nehmen soll. Die Empörung ist allgemein. Auch bei den Sozialdemokraten, der spätere Reichskanzler Gustav Bauer, zeigt sich entsetzt.
Hier wird ein besiegtes Volk an Leib und Seele vergewaltigt, wie kein Volk je zuvor.
Der Friedensvertrag von Versailles, er wird in Deutschland nur der Schandfrieden genannt. Allerdings sind die Deutschen wieder mal nur mit sich selbst beschäftigt, dass Frankreich zerstört ist, Großbritannien verarmt und Russland bolschewistisch. Diese Kriegsfolgen will niemand so recht sehen. Europa hat im Ersten Weltkrieg seine Führungsrolle in der Welt verloren, in Wirtschaft und Wissenschaft, betont Buchautor Herfried Münkler.
Das Bürgertum hat also nicht nur sein Vermögen verloren, das es als Kriegsanleihen gezeichnet hat, nicht nur seine Söhne, die es in den Krieg geschickt hat, sondern auch seine politische Orientierung.
Demokratie bleibt für viele eine äußere Hülle. In den Menschen steckt das Gift des Krieges. Bei vielen der Hass, bei den Rechten der Ruf nach Rache.
Öfter hat es kein Mensch erklärt und kein Mensch niedergeschrieben, was er will, als ich es getan habe. Und ich schrieb immer nieder, Beseitigung von Versailles.
Adolf Hitlers Chance begann im Grunde 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Es ist die Katastrophe des 20. Jahrhunderts, aus der alle anderen Katastrophen hervorgehen. Also ohne diese Katastrophe mit Sicherheit kein Faschismus, kein Nationalsozialismus, vermutlich auch kein Sozialismus, schon gar kein Bolschewismus in Russland. Von daher dann natürlich auch kein Zweiter Weltkrieg und so weiter.
Die eigentliche Lektion des Ersten Weltkriegs lernte Europa erst nach dem Zweiten. Davon ist Historiker Christopher Clark von der Universität Cambridge überzeugt. Der Wille zur Aussöhnung und zum Frieden.
Dass nach 1945 die Furcht vor einem großen Krieg zwischen Großmächten wegen der Atomwaffe tief in den Knochen der normalen Bürger saß. Das wurde ein Bestandteil der Albträume normaler Menschen. Und das war vor 1914 nicht so. Man wusste, es könnte schrecklich werden, aber man spürte, man fühlte das nicht aus dem Bauch heraus.
So wurde die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zum genauen Gegenteil der ersten, zur friedlichsten Zeit in der europäischen Geschichte. Buchautor Clark sieht die Kriegserfahrungen bis heute wirken. Er hält die europäische Diplomatie inzwischen für viel kompetenter als die vor 100 Jahren.
Wir haben bessere Strukturen. Ich denke jetzt vor allem an die Europäische Union natürlich. Diese Strukturen sind gelernte Lektionen. Sie sind konkrete, strukturgewordene Lektionen der zwei Weltkriege.
Das weitgehend friedliche Europa steht heute nicht mehr im Fokus der Welt. Der Mittelpunkt globaler Politik hat sich verschoben nach Amerika und verlagert sich gerade weiter nach Asien. Wieder eine Konstellation, in der sich Großmächte positionieren. China und Indien, Japan und die USA. Vielleicht machen sie es besser als Europa vor 100 Jahren und arbeiten zusammen ohne großen Krieg.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an den Beginn des Ersten Weltkriegs heute vor 100 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.